zunächst mal die Frage an Ruben von Sea-Watch. Das haben wir heute Morgen auch wieder gelesen, dass einerseits der Europäische Gerichtshof einen Eilantrag abgelehnt hat, das Schiff in Italien anlegen zu lassen. Andererseits hat gestern Abend die Kapitänin Carola Rackete angekündigt, trotzdem in Lampedusa anlegen zu wollen. Wie ist denn da jetzt gerade die Situation?
Das ist tatsächlich unklar, dass einfach klar ist, dass diese Situation so nicht mehr lange tragbar ist und diese Menschen an Land müssen. Es ist jetzt die Frage, ob sich irgendein Hafen findet, der uns quasi erlaubt anzulegen. Auch das ist immer noch problematisch, weil man dann nochmal irgendwie eine längere Strecke fahren müsste mit diesen Leuten. Deswegen ist es eben so, dass uns in letzter Konsequenz eventuell nichts anderes übrig bleibt, als eben jetzt in Lampedusa einzulaufen.
Mit welchen Folgen müsste man dann da rechnen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es dieses neue Salvini-Gesetz jetzt gibt, wo im Prinzip noch gar nicht so richtig klar ist, wie das dann eigentlich umgesetzt wird. Es ist ja so, dass die Vereinten Nationen dieses Gesetz als sehr wahrscheinlich menschenrechtswidrig eingestuft haben. Es ist allerdings so, dass dieses Gesetz jetzt eben erstmal unterschrieben und ja, gilt. Es ist so, dass wir da damit zu rechnen haben, dass unser Schiff beschlagnahmt wird, dass wir mit Anti-Mafia-Gesetzen konfrontiert sind. Das bedeutet, ja, großer Lauschangriff, Spitze in die Organisation einzuschleusen. All das ist quasi möglich unter dieser Gesetzgebung. Vor allem aber ist es eben so, dass erstmal das Schiff weg ist. Das ist das größte Problem, was wir damit haben. Und dann kommt eben noch so eine administrative Strafe obendrauf von 50.000 Euro. Das ist natürlich auch was, das kann man sich jetzt nicht jedes Mal leisten.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade für NGOs, die dann auch immer wieder mit vielen Kosten zu rechnen haben. Jetzt für die Sea-Watch, gäbe es auch noch eine Möglichkeit, irgendwie an einem anderen Hafen anzulegen? Oder ist Italien da tatsächlich irgendwie die letzte Möglichkeit oder die einzige, die eigentlich
also
auch keine ist?
Also erstmal ist es ja so, dass das Seerecht relativ klar darüber ist, dass man den nächsten sicheren Hafen anzulaufen hat. Das ist eben in dem Fall jetzt Lampedusa gewesen. Wir wären schon auch bereit gewesen, ja, zum Beispiel nach Malta oder nach Frankreich zu fahren. Es ist allerdings so, dass wir auch dort eben keinen sicheren Hafen angeboten bekommen haben. Es gibt da Verhandlungen auf europäischer Ebene und tatsächlich ist es so, dass wir da bisher keine Rückmeldung bekommen haben, dass es keinen Hafen gibt, der uns anlegen lässt. Deswegen bleibt eben Lampedusa. Es ist eben so, wir sind letztendlich eigentlich der einzige Akteur, der sich konsequent an internationales Recht hält, als zivile Seenotrettungsorganisationen. Und da würden wir eigentlich gerne bei bleiben. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch, dann auch nach Lampedusa zu fahren.
Ja, das ist jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen. Also dass die italienische Regierung steht da immer so ein bisschen im Kreuzfeuer und wird auch da mit hauptverantwortlich teilweise gemacht von in manchen Berichten, weil da natürlich eine sehr harte Politik auch gefahren wird. Aber vielleicht auch, Axel, erstmal, in welcher Verantwortung seht ihr denn in dem Zusammenhang auch die anderen europäischen Staaten?
Ja, ich meine, die sind alle in der Lage, Geflüchtete aufzunehmen. Das machen sie nicht. Also auf einem dauerhaften Verteilungsmechanismus haben sie sich bisher nicht geeinigt und nicht absehbar. Das heißt also, sie weigern sich von vornherein, erstmal die Menschen an Land zu lassen und sich dann zu kümmern um Verteilung. Das ist das eine. Das andere ist, sie finanzieren und unterstützen Frontex, die Grenzschutzagentur, die Menschen auf hoher See sterben lässt, Notrufe nicht weiterleitet. Dasselbe trifft auf die Operation Sophia zu. Auch hier finden jede Menge Erkenntnisse statt, die Seenotfälle, und mit der Konsequenz sterben die Menschen trotzdem, weil Notrufe nicht abgesetzt werden, die Seenotrettungsschiffe.
Es ist jetzt auch so, dass nicht nur die Sea-Watch-Schiffe sich immer wieder festgesetzt werden und die beteiligten Personen sich da mit Gerichtsverfahren konfrontiert sehen. Auch der Mission Lifeline-Kapitän, für die du ja arbeitest, Axel, Klaus-Peter Reisch, der wurde jetzt zur Zahlung von 10.000 Euro an Hilfsorganisationen auf Malta verurteilt. Es wurde bereits angekündigt, da im Mai das Einspruch erhoben wurde. Wie sieht es denn damit aus? Gibt es da Neues und laufen auch noch andere Prozesse gegen Lifeline zurzeit?
Das ist, soweit wir wissen, der einzige Prozess oder das einzige Ermittlungsverfahren. Es kann natürlich sein, dass noch was im Hintergrund läuft. Ja, wir sind gegen das Urteil vorgegangen, aber nicht, weil wir glauben, dass es möglich ist, dass die maltesische Justiz recht spricht, sondern der Form halber, dass wir dann vielleicht in einem höheren Gericht nochmal dagegen vorgehen können außerhalb von Malta. Wir sind also der Meinung, dass die maltesische Justiz nur ein politisches Urteil gefällt hat, und das auch in Zukunft fällen wird. Wir haben alle Registrierungspapiere vorgelegt und trotzdem ist es zu einer Verurteilung gekommen. Also ja, es geht ganz klar darum, uns zu behindern und zu ärgern. Und ja, da macht man eben auch Rechtsbeugung. Zumal in Malta das ja bekannt ist, da werden auch Journalisten umgebracht. Und Verantwortliche dafür sitzen immer noch in der Regierung. Also da kann man nicht so viel erwarten.
Außerdem ist es ja auch so, dass das Mission Lifeline-Schiff schon seit ziemlich langer Zeit festsitzt und nicht auslaufen kann.
Das kümmert uns aber nicht so sehr. Wir haben uns, natürlich ist es ärgerlich, weil jede Menge Geld da drin steckt. Auf der anderen Seite geben wir nicht auf. Wir sind mit Yachten rausgefahren, wir haben uns ein Ersatzschiff besorgt. Und wenn wieder Beschlagnahmungen stattfinden, dann kaufen wir eben neues.
Es ist wirklich, wenn man das so verfolgt, es ist einfach so absurd, ne? Dass es immer wieder werden die Schiffe festgehalten und dann wird geschafft, ein neues zu bringen. Und es ist einfach so ein beständiges Hin- und Herziehen und Rütteln mit einer ganz unverhältnismäßigen Machtverteilung da natürlich auch. Wie sind denn da diese einigen Hilfsorganisationen, die sich an der zivilen Seenotrettung beteiligen, eigentlich vernetzt, um sich da vielleicht auch zu stärken gegenseitig?
Ja, also wir haben, es gibt einmal im Monat ein Treffen, wo sich die Hilfsorganisationen treffen können. Natürlich hat nicht jede immer Zeit, aber da gibt es eine sehr starke Vernetzung. Und wenn man die Twitter-Accounts sich anschaut, dann sieht man da auch jede Menge Solidaritätsbekundung gegenseitig. Also sehr enges Verhältnis. Oder oben?
Ja, das sehe ich genauso. Also wir stehen letztendlich für dasselbe und da spielt es nicht so sehr eine Rolle, in welcher Organisation man ist, sondern dass man da eben weiter rausfährt und dass wir uns da nicht unterkriegen lassen.
Jetzt gab es ja letzte Woche eine Protestaktion, die unter anderem von Mission Lifeline organisiert war, die Yachtfleet-Aktionswoche. Darüber haben wir schon mal berichtet und mit euch telefoniert Anfang letzter Woche. Wo ist denn da genau passiert bei dieser Aktionswoche und wie würdet ihr diese Aktion reflektieren auch?
Ja, wir haben letztendlich unsere politischen Forderungen irgendwie ins Spiel gebracht und waren eben auch draußen und im Mittelmeer, also dort, wo die Menschen sterben. Und wir haben selber in diesem Fall keine Personen retten können. Ist auch mit den Yachten nicht so einfach, Menschen zu transportieren. Da kann man im ersten Moment Rettungswesten ausgeben, aber an Transportkapazitäten ist natürlich nicht so viel da. Ja, wir sind zufrieden. Wir haben gezeigt, wir lassen uns nicht runterkriegen und jetzt geht es uns darum, unser neues Schiff rauszubringen. Und das wird in den nächsten Wochen passieren, hoffentlich.
Also beständige Aktivitäten, die es da gibt und auch immer wieder neue Akteure, die vielleicht auch ins Spiel kommen. Jetzt habe ich gehört, dass am Evangelischen Kirchentag da letzte Woche die Forderung an die Evangelische Kirche ging, auch ein Schiff auf See zu bringen. Ja, wie würdet ihr denn die Perspektiven für die private, für die zivile Seenotrettung beurteilen, Ruben vielleicht?
Ja, es ist natürlich so, dass die Möglichkeiten für humanitäre Missionen auf dem Mittelmeer schwieriger geworden sind. Deswegen ist es eben recht wichtig, dass unterschiedliche Akteure jetzt sagen, ja, wir stellen uns da dahinter, wir schicken da Schiffe los. Ich denke, kurzfristig ist es tatsächlich so, dass wir da mit erheblichen Einschränkungen weiter zu rechnen haben. Das wird auch weiterhin für Tote sorgen. Das sehen wir gerade regelmäßig, während die Sea-Watch letztens irgendwie einige Wochen in Italien beschlagnahmt war, war es eben so, dass wieder auf dem zentralen Mittelmeer Menschen ertrunken sind. Ich glaube aber auch, dass man trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Ich habe das jetzt erlebt, was mir Hoffnung gibt, war letzten Freitag die Fridays for Future Demonstration, wo dann 40.000 junge Leute waren, die alle gerufen haben, Seenotrettung ist kein Verbrechen. Und die werden alle demnächst wählen dürfen und dann können die sich warm anziehen, die für diese Abschottungspolitik verantwortlich sind.